Für Pink Channel in Rostock. Dagmar Pauli, die Chefärztin und medizinisch-therapeutische Leiterin der Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich, die schon sehr, sehr lange mit Essgestörten, ich sag mal frei weg, Mädchen arbeitet oder mit Frauen, vermute ich mal?
Meistens. Also das sind 90%.
Ja, ist bei mir auch so. Dann bin ich auf der sicheren Seite und die sich mit ja geschlechtlicher Vielfalt, sagen wir so ein bisschen freundlicher dazu, das klingt nicht so böse wie Identität oder Störung oder sonst irgendwas, geschlechtliche Vielfalt bei Jugendlichen, Selbstverletzung beschäftigt und das Buch geschrieben hat, die anderen Geschlechter. Wie viele Jahre bist du, hängst du in dem Thema, na, wenn ich jetzt sage Geschlecht, ist es wahrscheinlich schon dein ganzes Leben lang, ne?
Ja, Geschlecht beschäftigt mich schon mein ganzes Leben, wie wahrscheinlich jeden Menschen. Aber dieses Thema von Geschlechtsidentität, das kam auf mich zu, in dem Sinne 2009, als fachliches Thema. Ne? Und zwar indem, dass die Erwachsenenklinik uns gefragt hat, ob wir da mal mithelfen wollen, weil sie haben immer mehr auch Jugendliche gesehen in so einer Sprechstunde für Geschlechtsinkongruenz, die sie hatten. Und dann habe ich gedacht, ja, das sind ja nur ganz wenige Fälle im Jahr, ist ja ein spannendes Thema, das mache ich mal selbst so. Und das hat sich dann einfach dann enorm zum größeren Thema ausgeweitet. Also so kam ich dazu. Ne? Und jetzt machen wir die Sprechstunde. Das war die erste in der Schweiz für Jugendliche mit diesem Thema seit 15 Jahren. Und da haben wir jetzt schon an die 500 Jugendliche gesehen und begleitet.
Um mit einem Vorurteil gleich zu Anfang aufzuräumen, denn wie gesagt, ich mache seit 25 Jahren, arbeite ich mit essgestörten Mädchen und mir ist das Thema Trans da eigentlich nicht begegnet. Also aus meiner Wahrnehmung gibt es zwischen Essstörung und Trans nur insofern einen Zusammenhang, als dass transgeschlechtliche Menschen Essstörungen benutzen, um eine bestimmte Körperlichkeit zu erreichen und dann aber auch relativ schnell wieder aussteigen. Wie siehst du dieses Verhältnis?
Ja, ähnlich, aber ich muss sagen, ich hatte auch in der ganzen Zeit Essstörungen mache ich ja schon viel länger, ne? Habe ich zwei Fälle gesehen, wo das doch einen engeren Zusammenhang hatte. Also ein Jugendlicher, der war als Mädchen zugeordnet bei der Geburt und hat mehrere Jahre mit Essstörungen in Kliniken verbracht und kam dann zufällig irgendwann zu mir, weil ich ja so eine Art dann Expertin für beides und man gesagt, jetzt muss ich mal da vielleicht draufschauen, weil der sich dann geoutet hat, dass er ein Junge ist. Und den habe ich jahrelang begleitet, bis ins Erwachsenenalter. Und da hat sich die Essstörung aufgelöst, wirklich aufgelöst. Und der ist heute ein Mann. Also es gibt schon einzelne Fälle, aber das ist wirklich sehr selten, wo eine schwere Essstörung sich entwickelt auf dem Boden von der Transidentität. Also das muss nicht nur so ein vorübergehendes Verhalten sein, um den Körper anzupassen. Man kann, und der hat mir dann gesagt, ja, jetzt habe ich beides. Also ist, und dann habe ich gesagt, ja, wie merkst du den Unterschied? Und da hat er gesagt, ja, also beim Bauch, da finde ich, der ist dann zu dick, aber der ist ja nicht grundsätzlich falsch. Aber die weiblichen Geschlechtsmerkmale, die sind ganz falsch und das geht gar nicht. Und wir konnten das auflösen über eine längere Begleitung und mit den Behandlungen, die er irgendwann bekommen hat, ist er wirklich gesund, ist jetzt ein gesunder junger Mann. Also das sind aber einzelne Fälle und sonst habe ich, muss ich sagen, in der ganzen Gruppe von Essstörungen das nicht gesehen. Also, oder nochmal ein Fall, wo es sich auch überlappt hat. So, das wird jetzt zu weit, aber nicht, kann ich jetzt nicht auch noch beschreiben, aber das gibt schon diese Fälle, aber die sind selten.
Genau, das würde ich auch so sagen. Es gibt da das, was da in der Emma zum Beispiel in der Debatte kolportiert wird, dass die Mädchen entweder Glück haben, dann werden sie essgestört oder lesbisch. Und wenn sie Pech haben, kommen sie in eine transaffirmative Behandlung. Das ist eine reine Fiktion.
Ja, also das ist völlig einseitig. Ja, das würde ich auch sagen. Also das sind, und vor allem finde ich es auch nicht richtig, dass sie dann ja immer von Mädchen reden, ne, wenn man eigentlich von Transjungen spricht. Also weil für mich ist das so mit der Transidentität, wenn Jugendliche mir sagen, ich bin das, dann ist es für mich immer echt. Also ich forsche nicht, ob es echt ist oder so. Das ist nicht meine Diagnostik, ist nicht, ist das jetzt wirklich Transidentität oder was anderes, weil das ist ja eine Selbstdefinition. Ich versuche nur, mich mit ihnen zusammen auf die Reise zu begeben, wie stabil ist das und braucht man jetzt wirklich Behandlungen, weil das ist ja nicht unbedingt zwingend. Und dann, wenn man so den Menschen begegnet, dann ist das viel besser und dann können sie auch noch Depression oder Essstörung oder etwas haben. Trotzdem muss ich es ja ernst nehmen und mich auf die Reise begeben und mal das überhaupt mal verstehen. Und die Transidentität, die nehme ich auf jeden Fall ernst, egal was noch sonst da ist, weil den Jugendlichen ist es ja ernst. Und dann ist es wichtig, dass wir denen gut zuhören.
Du musst mir nochmal einen Schlenker gestatten, wo ich hier so berufene Mund sozusagen vor mir stehen habe. Die Realität meiner Arbeit, ich komme aus der Suchtarbeit, Essstörung haben wir da auch mit zugezählt. Die Realität der Klientin, die ich habe, ist, dass wir Pathologien, Komorbiditäten, wie auch immer, immer eigentlich nur von dem Hintergrund intersektionaler Belastungsfaktoren sehen. Und da sehen wir das bei denjenigen, die als Mädchen einsortiert werden, so dass je nach Studienlage man davon ausgehen kann, dass ungefähr 15-30%, also ein Drittel der Mädchen sexualisierte Gewalt erlebt. Und das Spannende ist, wenn wir es auf die Transmädchen bei uns runterbrechen, die Quote ist genauso hoch. Und das ist ja eine Zahl, die trifft auf alle, nicht nur auf Menschen, die jetzt mit irgendeiner Vulnerabilität zu uns kommen, sondern im Prinzip auf alle Menschen zu. Das heißt, wir müssen eigentlich davon ausgehen, dass wir eine strukturelle Grundbelastung bei Kindern und Jugendlichen haben, die sich vor allen Dingen aus den Parametern psychische, körperliche und sexuelle Gewalt speist.
Ja, da sprichst du was sehr Wichtiges an. Also das beschäftigt mich als Kinder- und Jugendpsychiaterin und auch so als Chefin von so einer großen Institution auch sehr, dass wir überhaupt mit einer sehr belasteten Jugend zu tun haben und sehr viele schwierige Erlebnisse, sehr viel Depressionen, sehr viel Suizidalität. Aber wenn man jetzt die Studien anguckt und auch meine klinische Erfahrung, sind eben wegen der Intersektionalität die Transjugendlichen schon noch stärker belastet. Einerseits wegen dem Minoritätenstress und auch, weil es für sie selber schwer ist, trans zu sein und dieser Akzeptierungsprozess, aber auch noch nicht zu unterschätzen, bei einigen eine sehr schwere Körperdysphorie. Also kommt wie noch was obendrauf. Ne?
Naja, es ist so tatsächlich, dass ich es häufiger habe, dass ich Transmänner habe, die schwerste sexuelle Übergriffe erlebt haben, über sehr lange Zeiträume, in der Regel ja aus dem engeren familiären Umfeld, und die dann sehr lange im Hilfesystem verbleiben wegen ihrer Transgeschlechtigkeit und dann wegen dieser massiven, also mindestens wegen der posttraumatischen Belastungsstörung, bei einer Regel ja auch mit anderen Komorbiditäten, auch mit schwereren psychiatrischen Erkrankungen, dann keine Hilfe bekommen, sondern allenfalls ruhig gestellt werden. Die dann, was weiß ich, wenn sie 25 sind oder 30 sind, bei mir landen und sagen, ja, die sagen mir alle, ich wegen der Gewalt, die ich mit diesem Körper erfahre, habe, lehne ich diesen Körper ab. Und ja, erlebst du so etwas auch? Also denn die Realität wäre ja, wenn man es ganz genau nimmt, dass jede dritte Person, die wegen Transgeschlechtlichkeit bei uns sitzt, im Prinzip schwerste Gewalterfahrungen gemacht hat.
Was, glaube ich, immer so eine Frage ist, ist dann, ja, was heißt das jetzt? Also wenn es solche geschichtlichen, in der persönlichen Geschichte so Zusammenhänge gibt, im Leben, und wir wissen ja nicht genau, wie Transidentität entstehen kann, das ist ja multifaktoriell, dann ist manchmal so die vereinfachte Vorstellung, ja, dann machen wir jetzt eine Traumatherapie, dann geht's ja weg. Und das wäre ja auch sehr unethisch, ne? Also ich versuche nie jetzt die Ursachenforschung, und dann könnte man eine Alternativerklärung finden und dann kann man es wegtherapieren. Warum auch? Sondern es geht eigentlich darum, den Betroffenen zusammen die individuelle Lebensgeschichte zu verstehen, das einzuordnen und dann aber auch zu gucken, ja, wie stabil ist das? Weil es kann ja auch sein, dass solche Zusammenhänge bestehen. Wir wissen denn nicht, ist es auch noch sonst eine Disposition oder was ist es denn jetzt genau? Und dann die Übergriffe haben vielleicht auch noch mitgespielt. Aber das heißt doch nicht, dass es nicht stabil sein kann und nicht trotzdem die beste Lösung für diese Person, wenn sie dann auch diesen Weg geht. Also das kann man nicht vorwegnehmen, ob das dann das Richtige ist oder nicht, nur wegen irgendeiner hypothetischen Ursache. Die Welt ist viel komplexer und die Lebensgeschichten sind komplexer aus meiner Sicht.
Du merkst ja vielleicht, worauf ich hinaus will. Also aus meiner Wahrnehmung ist es so, dass die Wahrnehmung des eigenen Geschlechts und in dem Kontext auch des eigenen Körpers aus meinem Verständnis ein völlig normaler Prozess ist, den alle Menschen haben. Ob es nun in sich kongruent ist oder nicht, ist die zweite Frage. Aber daraus die These zu postulieren, die Inkongruenz kommt daraus, weil irgendetwas anderes passiert ist und hat nicht etwas damit zu tun, wie ich meinen Körper und mich selber wahrnehme. Das ist ja eine steile These, die ja auch durch nichts bewiesen ist. Die Entwicklung, die wir im Kontext geschlechtlicher Vielfalt erleben, ist ja eine Entwicklung der Entpathologisierung. Würdest du dem zustimmen?
Ja, auf jeden Fall. Also für mich ist so, dass Geschlechtsidentität einfach was sehr Persönliches, sehr Individuelles ist. Und ich gehe da einig mit der WHO, die sich ja auch entschieden hat, dieses Konstrukt ganz klar als nicht pathologisch zu sehen und zu bezeichnen, sondern die Geschlechtsidentität, hat eigentlich, ob sie jetzt cis oder trans ist, nichts per se mit Pathologie zu tun. Aber was mir doch schon sagen können, es ist eine Belastung, warum auch immer, für viele Jugendliche da. Und dann müssen wir ihnen ja auch mit diesen assoziierten Störungen helfen. Die sind häufig ja auch bedingt durch das Transsein und das Transleben oder Nichtleben und die Reaktionen des Umfeldes, aber auch die Körperdysphorie. Und ja, das ist doch eine Belastung und damit müssen wir auch umgehen. Aber deswegen ist doch nicht Geschlechtsinkongruenz eine Krankheit oder was Pathologisches.
Ich muss noch mal einen Aspekt in die Debatte einführen, der mir am Herzen liegt. Es gibt ja im Moment das Phänomen, dass Menschen, die allgemein als Mädchen einkategorisiert werden, im Wesentlichen im Moment im Jugendbereich wahrnehmbar sind als transgeschlechtlich. Die Transmädchen sind da ein bisschen weniger sichtbar. Nun ist es so, dass wir in gesellschaftlichen Strukturen leben, die wir sicherlich mühelos patriarchal nennen können. Das heißt, auf Feminität und Weiblichkeit lastet erheblicher Druck. Und das wird ja gegen die vorgeblichen Mädchen, also gegen die Transjungs verwendet, dieses Argument. Ist es nicht hier umgekehrt so, dass die Abwertung, die mit Weiblichkeit einhergeht, eher ein Druck auf die Transmädchen ist, nämlich später oder gar nicht zu transitionieren. Ich sag mal so, es gibt ja viele transgeschlechtliche Jugendliche, die hoffen, dass es wieder weggeht und auch Hoffnung an die Pubertät haben, dass sich das mit der Pubertät auswächst. Das ist ja ein Phänomen, das wir häufiger mal in unseren Beratungen oder in unseren Therapien erleben.
Also das kann ich nur unterstützen. Also das sehe ich sehr oft bei Transfrauen, junge Transfrauen, die sich nicht trauen, das zu machen, weil es doch ungleich schwieriger ist. Man wird noch mehr diskriminiert als Transfrau, als Transmann. Es ist auch sichtbarer und dass die das oft auch auf später verschieben und dann deswegen nicht kommen, oder sie kommen und gehen wieder und sagen, ich mache das später, ich traue mich nicht, das kann ich nur unterschreiben. Also das andere bei den Transmännern glaube ich auch nicht so stark an diese Hypothese, weil, und ich sage das, formuliere das extra so weich, weil es hat immer zwei Seiten, also weil viele mir sagen, ja, ich verstehe schon, ja, Männer sind vielleicht insgesamt immer noch mehr angesehen, aber als Transmann bin ich ja noch schlechter angesehen. Ich habe nicht das Gefühl, dass mir das jetzt hilft, gesellschaftlich anerkannter zu sein. Also, dass die das aus der Motivation rausmachen, die Transmänner, um zu dem sozusagen bevorzugten Geschlecht zu gehören und eigentlich nicht, weil sie wirklich Gender-Inkongruenz sind so genuin, das glaube ich eigentlich weniger. Ich habe Einzelne gesehen, deswegen habe ich das so weich formuliert, die tatsächlich eine Phase als Transmann gelebt haben und dann wieder zurückgingen, aber das war ohne medizinische Behandlung, es war nicht dauerhaft, die gesagt haben, ja, das war jetzt gut für mein Selbstwertgefühl, mal so als Mann, aber jetzt merke ich doch, ich will als Frau sein. Also es gibt dieses Phänomen, ne, aber das ist eher aus meiner Sicht in der Sprechstunde ein kleineres Phänomen und ist nicht mit dauerhaft, also das sind für mich, also aus meiner Erfahrung nicht die Leute, die sich dann wirklich auf diesen Weg begeben und da die ganzen Behandlungen machen, weil sie denken, dass sie dann zum bevorzugten Geschlecht gehören. Das ist eine sehr vereinfachte Sichtweise, würde ich sagen.
Es gibt ja so Dichotomien in der Transgeschlechtlichkeit, Mann, Frau, richtig, falsch. Und ich finde auch, es ist eine Dichotomie, was mache ich bei der Behandlerinnenseite, also wie verhalte ich mich da und was mache ich dann in der Wirklichkeit? Ne? Also wie ist Transleben eigentlich, wenn es draußen auf der Straße und zu Hause stattfindet und wie ist es in der Praxis? Ich würde gerne einmal nochmal in die Binarität von richtig und falsch und Mann und Frau einen Satz von dir dazu hören. Ist es nicht so, dass die Behandlungsleitlinien viel Druck ins System bringen, indem sie einerseits ein tradiertes Bild von Mann und Frau immer noch transportieren und gleichzeitig damit auch noch ein Bild von richtig und falsch einer Transition transportieren. Das heißt, es ist ein sehr hoher Erwartungsdruck einmal an die Behandlerinnen, die das richtig einschätzen sollen, und auf der anderen Seite auch an die Klientinnen, die diesem Druck entsprechen sollen.
Ja, ich erlebe einen enormen Druck in diese Richtung, alles richtig zu machen. Und früher war das System ja noch viel binärer. Man wollte ja alles richtig machen. Ich weiß noch, als 2009 wurde mir von der Erwachsenensprechstunde dann so mitgeteilt, also wie sie das da so machen, weil ich habe ja von denen das quasi gelernt so. Und ja, Zwischenwesen machen wir nicht. Also nicht Binarität, das war nicht existent. Also da war es noch viel binärer. Und die Leitlinien, auf deine Frage hin, die sind ja gemacht für eine Gesellschaft in einem binären System und müssen jetzt in diesem System einen Platz finden. Und wir können nicht etwas ganz Neues konstruieren, glaube ich, sondern Leitlinien sind ja auch, heute habe ich in einem anderen Symposium gehört, Living Guidelines, oder wir müssen ständig wieder auf das zurückkommen. Und wenn sich gesellschaftliche Verhältnisse ändern, dann kann es vielleicht auch weniger Dichotomie und weniger richtig falsch und weniger Zwangsbinarität da drin haben. Das kann schon sein. Also ich finde, es ist einfach ein erster Schritt und auch auf eine Art ein Kompromiss, den man damit macht. Und mein Ziel wäre es, innerhalb dieser Leitlinien die Menschen wirklich möglichst individualisiert wahrzunehmen. Ich sage jetzt nicht behandeln, weil es ist ja nicht, das Behandeln gefällt mir sowieso nicht, sondern unterstützen, wahrnehmen, sie möglichst differenziert wahrnehmen und nicht so mit meiner, die habe jetzt auch so eine binäre Brille, nicht so drauf zu gucken. Und das, finde ich, gelingt uns in den letzten Jahren schon immer mehr. Und ich finde auch, zu dem, was du vorher gesagt hast, dass, wie ist denn die Trans-Community und wie ist es dann bei uns in der Praxis, in der Sprechstunde? Also am Anfang habe ich so erlebt, da kamen die Jugendlichen und haben uns irgendwie so ein Narrativ erzählt, was wir hören wollen, damit wir dann Ja sagen zu irgendwas Binärem, oder? Weil es gab ja nur das. Und jetzt erlebe ich aber zunehmend auch, dass eine echte Auseinandersetzung möglich ist, weil wir uns bewegt haben in unseren Köpfen und ein bisschen offener geworden sind. Und jetzt sind aber auch die Jugendlichen offener und nachdenklicher geworden und auch nicht mehr so, ja, jetzt fühle ich mich als Mann, jetzt muss ich sofort alles machen, da Testosteron, Mastektomie, sondern dass man noch mal ein bisschen mehr nachdenken kann, was gibt's noch sonst für Möglichkeiten und ist das wirklich alles nötig, das ganze Paket, oder wann ist denn da der richtige Zeitpunkt? Und weil wir uns ändern konnten, die Gesellschaft sich auch ändert und mehr Möglichkeiten zulässt, insgesamt offener wird, geht das jetzt auch. Also ich hoffe, dass mehr von dem auch möglich wird, damit es eine echte Auseinandersetzung wird und eine individuelle, gute Begleitung auch stattfinden kann.
Das ist ein wunderbares Schlusswort. Du hast einen Namen in der Trans-Community und du hast einen sehr, sehr guten Namen. Und deshalb sage ich im Namen der Trans-Community Dankeschön für deine tolle Arbeit und wir wünschen uns, dass du weiter dich so toll für uns einsetzt und so tolle Interviews machst. Das ist hier, das wird hier in Deutschland wahrgenommen, deine Arbeit, und das ist wirklich großartig. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch.